Anna, in einer sehr frühen Folge des Podcasts haben wir mal eine Folge betitelt mit Auf den Erbverzicht verzichte. Um das Thema soll es heute wieder gehen. Wir besprechen heute wieder einen Fall zu einem Erbverzicht. Es kommt noch ein bisschen Betreuungsrecht mit dazu. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 81. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard. Ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host bist du, liebe Anna. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja schon aus vorhergehenden Folgen bekannt. Dr. Anna Herzing, festangestellte Juristin hier am Deutschen Notarinstitut, eingesetzt im Referat für Familien- und Erbrecht. Schön, dass du mit dabei bist.
Dankeschön, ich freue mich.
Ich stelle wie immer den Sachverhalt vor, zu dem wir uns dann anschließend ein paar Fragen stellen. Wir haben ein Ehepaar. Die Ehefrau nennen wir A, den Ehemann nennen wir B. Die Ehefrau ist leider schwer erkrankt. Sie liegt infolge einer Hirnblutung in einem Wachkoma und ihr Ehemann B ist zu ihrem Betreuer bestellt mit folgendem Aufgabenbereichen. Also er soll sich nach dieser betreuungsgerichtlichen sozusagen Anordnung kümmern, um die Themen Aufenthaltsbestimmung, Entscheidung über die Entgegennahme, Öffnen und Anhalten der Post in den übertragenen Aufgabenbereichen, Gesundheitsfürsorge, vor allem aber, darum wird es dann jetzt auch bei uns gehen, Vermögensangelegenheiten und daneben auch noch sowas wie Vertretung gegenüber Behörden und Sozialversicherungsträgern und Wohnungsangelegenheiten. Also so ein ganzer Katalog an Aufgaben, für die der Betreuer hier zuständig sein soll. Jetzt haben Frau A, die im Wachkoma liegt, und ihr Ehemann B ein gemeinsames Kind, den C. Und Frau A hat zusätzlich aus einer vorhergehenden Beziehung auch noch ein einseitiges Kind, nämlich das Kind D. Also Frau A, wie gesagt, die Ehefrau, liegt im Wachkoma. Sie hat ein gemeinsames Kind mit ihrem jetzigen Ehemann, der zugleich ihr Betreuer ist. Und sie hat auch noch aus einer vorhergehenden Beziehung ein einseitiges Kind D. Und was nun gemacht werden soll, ist Folgendes. Der Ehemann soll als Betreuer für die im Wachkoma liegende Ehefrau A mit diesem einseitigen Kind D einen Erbverzichtsvertrag abschließen. In diesem Erbverzichtsvertrag soll das Kind D auf sein Erbrecht gegenüber der Mutter verzichten, mit Wirkung für sich und auch für die Abkömmlinge. Das Ganze dient dazu, dass sich die Erbquoten des gemeinsamen Kindes von A und B und natürlich reflexartig auch die Erbquote vom Ehemann B dann entsprechend erhöht. Also so wie der Sachverhalt uns geschildert wurde, gehen wir davon aus, dass die im Wachkoma liegende Ehefrau kein Testament hinterlassen hat, sondern dass sie zum jetzigen Zeitpunkt nach der gesetzlichen Erbfolge dann eben beerbt würde. Und im Hinblick auf diesen Sachverhalt hat der Notar uns hier folgende Frage gestellt. Er wollte von uns wissen, ob der Ehemann B als gesetzlicher Vertreter, nämlich als Betreuer, für seine Ehefrau diesen Erbverzichtsvertrag mit deren einseitigem Kind abschließen kann oder ob er davon aufgrund, so einer doch gewissermaßen erkennbaren Interessenskollision gehindert ist, weil man sagen muss, wenn der jetzt da für seine im Wachkoma liegende Ehefrau diesen Erbverzichtsvertrag abschließt, ein bisschen auch davon auszugehen, dass sie vielleicht vor ihm stirbt, dann erhöht sich ja seine Erbquote, die Erbquote des gemeinsamen Kindes erhöht sich. Also geht es oder ist es hier nicht möglich? Anna, du hast dazu ein ganz wunderbares Gutachten geschrieben. Wir fangen mal an mit so einer ganz allgemeinen, mit so ein paar ganz allgemeinen Punkten zum Thema Erbverzichtsvertrag und eben auch zum Thema Erbverzichtsvertrag durch einen Betreuer. Schieß mal los.
Sehr gern. Also die erste Frage, die wir uns hier jetzt stellen müssen, ist denn die Vertretung beim Erbverzicht überhaupt zulässig? Und dazu können wir erstmal ins Gesetz blicken, in § 23, 47.
Da heißt es ja persönliche Anforderungen und Vertretung in diesem Kapitel Erbverzicht. Wir erinnern uns an die Folge mit Joël Reyes, ihrer Fales, auf den Erbverzicht verzichte. Aber da steht drin, wenn man es doch macht, was man beachten muss. Der 2347 in Absatz 1 lautet, beziehungsweise Satz 1 lautet, der Erblasser kann den Vertrag nach 2346 nur persönlich schließen. Halbsatz 2 lautet dann, ist er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so bedarf er nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters, also eine Regelung für den Fall der beschränkten Geschäftsfähigkeit. Und jetzt kommt Satz 2. Ist der Erblasser geschäftsunfähig, so kann der Vertrag durch den gesetzlichen Vertreter geschlossen werden. Okay, also hier genau eine Regelung für den Fall, dass der Erblasser geschäftsunfähig ist.
Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal aus Perspektive des Erblassers aus und hier wird die Höchstpersönlichkeit geregelt. Der Erblasser muss grundsätzlich persönlich handeln, außer eben für den Fall, dass er geschäftsunfähig ist. In dem Fall kann er nicht selbst handeln, sondern ist durch den gesetzlichen Vertreter zu vertreten, also bei Erwachsenen durch einen Betreuer.
Mhm. Den Fall haben wir ja hier. Also wir haben ja diese im Wachkoma befindliche Ehefrau. Wir gehen jetzt mal davon aus, die ist wirklich geschäftsunfähig und sie hat einen Betreuer. Das heißt, grundsätzlich sind wir hier im Anwendungsbereich des 2347 Satz 2. Wir haben einen geschäftsunfähigen Erblasser, unsere im Wachkoma liegende Ehefrau, und sie hat einen gesetzlichen Vertreter, nämlich ihren Ehemann als Betreuer. Also grundsätzlich kann man aus dieser Ausgangslage heraus einen wirksamen Erbverzichtsvertrag nach 2346 folgende BGB abschließen. Ich habe mir im Vorfeld eine Frage gestellt, die man dann aber hier eigentlich ganz gut anhand des Gesetzeswortlauts schon bearbeiten kann. Wie ist es denn beim Vorsorgebevollmächtigten? Also das sind ja die Konstellationen, die wir jetzt vielleicht im Notariat noch öfter haben, dass wir sagen, der Ehemann kommt jetzt und ist der Vorsorgebevollmächtigte von seiner Ehefrau. Da sagt jetzt aber ja der Wortlaut von 2347 Satz 2 schon, dass wir da vielleicht ein Tatbestandsmerkmal haben, das uns dann Schwierigkeiten bereitet.
Ganz genau. Also der Wortlaut stellt ja hier auf den gesetzlichen Vertreter ab. Und hier ist man sich ja auch also einig, dass das restriktiv oder halt streng nach dem Wortlaut zu behandeln ist. Der gesetzliche Vertreter kann dann nicht ein rechtsgeschäftlich Bevollmächtigter und dementsprechend auch kein General- oder Vorsorgebevollmächtigter sein, um den Erblasser hier zu vertreten. Auf der anderen Seite, also für den Verzichtenden, kann ein Bevollmächtigter handeln, auch unabhängig von dessen Geschäftsfähigkeit oder Geschäftsunfähigkeit, der kann vertreten werden.
Okay, das heißt, wenn jetzt das einseitige Kind sagen würde, ich kann ja unter anderem auch schon älter sein, kann auch schon vielleicht General- und Vorsorgevollmacht erteilt haben und kann sagen, nee, Moment mal, ich verzichte hier vielleicht mit Wirkung für meine Abkömmlinge, das wäre mir jetzt sowieso nicht so, mich selber wäre sowieso nicht so interessant geworden, aber dann soll doch mal meine generalbevollmächtigte Tochter für mich diese Verzichtserklärung dann da entsprechend abgeben. Also da haben wir dann natürlich die Möglichkeiten der Vertretung schon, auch aufgrund Vollmacht, aber eben nicht auf Seiten des Erblassers.
Genau.
Und was ich vorhin meinte, damit ist auch schon im Wortlaut von 2347 Satz 2 eingedeutet, ist ja, dass wir auch diese Voraussetzung haben, dass der Erblasser geschäftsunfähig sein muss. Und das haben wir ja typischerweise in diesen General- und Vorsorgevollmachtsfällen auch nicht so ganz sicher, dass wir gar nicht so genau sicher wissen, ist der jetzt schon geschäftsunfähig oder nicht. Hier in so einer Situation, Wachkoma, wäre es jetzt vielleicht wieder klar. Aber man kann jetzt jedenfalls nicht, so auch die ganz herrschende Kommentarliteratur zu diesem 2347 Satz 2 sagen, zum Zeitpunkt, zu dem der Erblasser eine General- und Vorsorgevollmacht erteilt hat, kann jederzeit auch der Erblasser vertreten werden aufgrund dieser General- und Vorsorgevollmacht bei einem Erbverzichtsvertrag. Okay, gut, also das heißt, kleiner Schlenker zum Thema General- und Vorsorgevollmacht, das haben wir hier nicht, sondern wir sagen, die Grundvoraussetzungen für so einen Erbverzicht, der von einem Vertreter abgeschlossen wird auf Seiten des Erblassers, die liegen vor.
Genau, hier vielleicht noch ganz kurz eine Anmerkung. Du hast gerade den Fall angesprochen, dass vielleicht aus tatsächlicher medizinischer Sicht nicht ganz klar ist, ist der Erblasser jetzt geschäftsfähig oder geschäftsunfähig und dementsprechend die Abgrenzung zwischen Satz 1 und Satz 2. Und hier lautet dann die Empfehlung eigentlich in jeder Gestaltungsliteratur, dass man dann vorsorglich den Erblasser und den Betreuer handeln sollte, dass beide zum Notar kommen und beide diese Erklärung abgeben. Jetzt hier in
Gebot des sichersten Weges, klar. Genau. Also wenn er es noch schreiben kann und so, dann vielleicht besser, man hat zusätzlich die Unterschrift des Erblassers auch noch. Genau. Wenn dann sich im Nachhinein rausstellen würde, der war doch noch, wenn auch nur beschränkt geschäftsfähig oder geschäftsfähig, also jedenfalls nicht geschäftsfähig, geschäftsunfähig, dann hätte man eben seine Mitwirkung an diesem Erbverzichtsvertrag noch, dann wäre der wirksam. Und in unserem Fall, klar, da geht es nicht, deswegen hat man da dann eben sicherlich die Voraussetzungen der Geschäftsunfähigkeit gegeben, sodass man dann auch das Vertreterhandeln zulassen kann. Gut, bei so einem Erbverzichtsvertrag, den jetzt der Betreuer schließt, da sind wir ja jetzt, wenn wir so in diesen Kategorien Betreuerhandeln denken, da haben wir immer so eine zweistufige Prüfung. Die eine Frage ist, wer vertritt denn den, hier eben den Betreuten, das macht der Betreuer. Und die zweite davon zu trennende Frage ist dann, braucht der Betreuer eine Genehmigung?
Das hätten wir jetzt vor ein paar Jahren vielleicht noch etwas einfacher gehabt, und zwar vor der Betreuungsrechtsreform zum 01.01.23, denn da war der Genehmigungstatbestand direkt im 2347 geregelt, das heißt, wir hätten nicht blättern müssen. Aber jetzt schauen wir dann in den Sammeltatbestand für die erbrechtlichen Geschäfte, also den 1851.
Und da ganz am Ende angefügt, sozusagen vom 2347 nach vorne gewandert und dann da ganz an den Schluss gestellt. Der 1851 BGB lautet, der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts und dann Nummer 9 zum Abschluss oder zur Aufhebung eines Erb- oder Pflichtteilsverzichtsvertrags gemäß 2346, 2351 sowie zum Abschluss eines Zuwendungsverzichtsvertrags gemäß 2352. Das war ja auch ein bisschen ein Ziel dieser Reform damals, dass man sagt, diese übers ganze BGB verstreuten Genehmigungstatbestände, die werden hier mal sozusagen auf einen Blick dann gesammelt, vorne im Betreuungsrecht dann eben geregelt. Okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall bei dieser Geschichte eine Kontrolle durch das Betreuungsgericht, weil dieser Vertrag, wenn der Ehemann ihn jetzt für seine Ehefrau schließt, der wird vom Betreuungsgericht genehmigt oder auch nicht, und ohne die Genehmigung ist er jedenfalls nicht wirksam.
Genau.
Es guckt nochmal jemand drüber. Ja, das kann man vielleicht an der Stelle sich auch schon mal merken. Das sind jetzt die Ausgangslagen, und jetzt ist eben die Frage, der Betreuer, der ist ja nur für einen bestimmten Aufgabenkreis zuständig, und gehört es zu diesem Aufgabenkreis, wir haben insbesondere diesen Punkt Vermögensangelegenheiten dazu, dass der für seine Ehefrau einen Erbverzichtsvertrag abschließt oder nicht.
Genau, also das heißt, von der Zulässigkeit kommen wir jetzt dann zum Umfang der Vertretungsmacht. Und eine der ganz zentralen Vorschriften im Betreuungsrecht, das ist der 1823 BGB. Im 1823 ist geregelt, dass in seinem Aufgabenkreis der Betreuer den Betreuten vertreten kann.
Schöne kurze Vorschrift, 1823 BGB, in seinem Aufgabenkreis kann der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich vertreten. So heißt es da ganz wörtlich.
Genau, und dann also von diesem Begriff des Aufgabenkreises in 1823 können wir dann in den 1815 springen.
Ja, der 1815, den lese ich auch vor. Ich lese ihn nicht ganz vor, aber in 1815 ist eben ein bisschen was dazu geregelt. Umfang der Betreuung, da heißt es, der Aufgabenkreis eines Betreuers besteht aus einem oder mehreren Aufgabenbereichen. Also da wird eben geregelt, dass es diese Aufgabenbereiche gibt.
Der Begriff des Aufgabenkreises, der in 1823 geregelt ist, der haben wir dann die Verweisung in den 1815 auf die Aufgabenbereiche. Und aus dem Zusammenspiel dieser Normen wird dann deutlich, dass für den Umfang der Vertretungsmacht der Aufgabenkreis maßgeblich ist, der vom Gericht übertragen wurde. Also das heißt, die Vertretungsmacht des Betreuers ist deckungsgleich oder entspricht eben dem Aufgabenkreis, der ihm übertragen wurde. Und dieser Aufgabenkreis, der kann sich aus mehreren Aufgabenbereichen
zusammensetzen. So ist diese Begriffstrias, also wir haben Vertretungsmacht des Betreuers, die entspricht dem Aufgabenkreis, und der Aufgabenkreis setzt sich aus den Aufgabenbereichen zusammen. Aber das heißt, ich habe Vertretungsmacht des Betreuten nur dann, wenn ich auch einen dazu passenden Aufgabenbereich habe.
Ja.
1823, Vertretungsmacht des Betreuers in seinem Aufgabenkreis, und dann eben der 1815, der dann regelt, dass der Aufgabenkreis aus mehreren oder einem Aufgabenbereich besteht.
Ja. Ich
lese noch ein bisschen weiter in dem 1815 Absatz 1, auch noch den Satz 2. Die Aufgabenbereiche sind vom Betreuungsgericht im Einzelnen anzuordnen. Also das Betreuungsgericht prüft im Einzelnen, okay, für welchen Aufgabenbereich brauchen wir einen Betreuer. Und der Satz 3 lautet, ein Aufgabenbereich darf nur angeordnet werden, wenn und soweit dessen rechtliche Wahrnehmung durch einen Betreuer erforderlich ist. Also das Betreuungsgericht soll das natürlich auch dort Aufgabenbereiche auch nur dann verteilen oder anordnen, wenn man das auch braucht in dem konkreten Betreuungsfall.
Ja, zu diesem Satz 2, dass es eben die Aufgabenbereiche im Einzelnen anordnet. Also die Vorschrift des 1815 wurde ja neu gefasst im Zuge der Reform. Und es wird nun eben nochmals betont, dass diese im einzelnen anzuordnenden Aufgabenbereiche. Dadurch will man eben also schaffen, dass das Betreuungsgericht das genauer prüft, was dann erforderlich ist. Und die Anordnung größerer Aufgabenbereiche, also wie jetzt in unserem Fall zum Beispiel die Vermögenssorge, ist jetzt dadurch nicht per se unzulässig, dass man sagt, das geht auf keinen Fall mehr. Aber es muss eben diese Anordnung dieser größeren Aufgabenbereiche erforderlich sein. Also das heißt, da könnte man nochmal einen genaueren Prüfungsfokus legen, beziehungsweise wir werden es jetzt ja dann auch sehen.
Okay, verstehe. Das heißt, das Betreuungsgericht könnte auch, also statt dieses großen Bereichs Vermögensangelegenheiten, auch kleinere Teile oder einzelne Teile dessen, was wir unter Vermögensangelegenheiten verstehen, dann eben zum Aufgabenbereich bestimmen. Okay.
Vielleicht auch nur erbrechtliche Angelegenheiten, um schon mal so ein bisschen vorzugreifen.
Genau, also ich meine, der 1815 Absatz 1, Satz 3, der sagt ja auch wenn und soweit. Das heißt, es gibt dann eben auch die Möglichkeit, das nochmal auch der Reichweite nach einzuschränken. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Aufgabenbereich der Vermögensangelegenheiten vom Betreuungsgericht angeordnet für den Betreuer der im Wachkoma befindlichen Ehefrau. Und jetzt ist die Frage, gehört, wenn da steht Vermögensangelegenheiten, so ein Erbverzichtsvertrag dazu?
Ja, und ich meine, da kann man sich jetzt die Frage stellen, wir haben hier die Vermögen, also Vermögensangelegenheiten des Betreuten, was fällt da drunter? Im Endeffekt wird das immer eine Tatsachenfrage des Einzelfalls sein, was das Betreuungsgericht gemeint hat. Darum kann man auch, wenn man sich unsicher fühlt, beim Betreuungsgericht nachfragen oder hier also versuchen, eine Konkretisierung zu erlangen.
Das dürfte auf jeden Fall dem Gebot des sichersten Weges entsprechen, das ist klar.
Ja. Genau, aber jetzt, wenn wir quasi versuchen, das von außen zu betrachten, dann kann man sich bei Vermögensangelegenheiten überlegen, inwieweit dort erbrechtliche Themen darunter fallen. Und da gibt es inzwischen auch einiges an Literatur, die sich damit beschäftigen. Und häufig geht es beispielsweise um die Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft oder die Entgegennahme des Widerrufswechsels bezüglicher Verfügungen. Und hier ist man sich inzwischen also recht einig, dass das quasi unter den Begriff der Vermögens-, der erbrechtlichen Angelegenheiten und damit dann auch der Vermögensangelegenheiten fällt.
Also man geht so ein bisschen davon aus, dass die erbrechtlichen Angelegenheiten auch einen Vermögensbezug haben. Deswegen sind erbrechtliche Angelegenheiten dann eben auch da dabei bei diesen Vermögensangelegenheiten. Es ist jetzt ja so, diese erbrechtlichen Geschäfte, die es da geben kann, da gibt es ja einen ganzen bunten Blumenstrauß. Bei so einer Annahme einer Erbschaft, da finde ich es irgendwie noch logisch, weil da kriegt er dann im Zweifel was. Ja. Bei der Ausschlagung, da kriegt er dann halt nichts, der Betreute. Das heißt, da finde ich, ist es so recht naheliegend. Bei diesen Entgegennahme des Widerrufs einer wechselbezüglichen Verfügung, da ist es schon wieder ein bisschen was anderes, weil das bedeutet dann ja, dass er wieder selber frei wird, darin abweichende Verfügungen zu treffen. Das betrifft ja dann eher so das eigene Gebundensein an vorher eben dann getätigte eigene Verfügungen mit erbrechtlicher Bindungswirkung. Daneben haben wir jetzt diese Konstellation, um die es uns hier konkret geht, nämlich diesen Erbverzichtsvertrag, wo man auch sagen kann, naja, für den Betreuten selber ändert sich ja eigentlich in vermögensrechtlicher Hinsicht eigentlich gar nichts. Seine sein Erbrecht ändert sich, weil dadurch ja eben einer dann aus der gesetzlichen Erbfolge ausscheidet. Und dennoch ist es so, dass die Literatur da auch an recht prominenten Stellen in den Beck'schen Online-Kommentaren, Beck'schen Online-Großkommentaren vertritt, dass auch ein solcher Erbverzichtsvertrag unter den Begriff der Vermögensangelegenheiten zu fassen ist. Ja. Und man daher dann zumindest auf Basis dieser Literaturfundstellen, es gibt auch noch eine weitere Kommentierung, die nicht aus Notarhand stammt, im Münchner Kommentar, die das auch so vertritt, bei der man dann eben, weswegen wir zumindest jetzt auf Basis unserer Recherche davon ausgehen würden, herrschende Meinung in der Literatur geht davon aus, dass auch ein Erbverzichtsvertrag unter diesem Begriff Vermögensangelegenheiten fällt. Aber wir müssen klar dazu sagen, einschlägige Rechtsprechung haben wir nicht, ist offensichtlich noch nie zum Streit gekommen oder der Streit ist noch nie so weit hoch eskaliert, dass wir dazu eine veröffentlichte Gerichtsentscheidung gefunden haben. Deswegen gibt es da gewisse Unsicherheiten, das muss man wahrscheinlich sagen. Etwas mehr Fundstellen finden sich dann interessanterweise zum Pflichtteilsverzichtsvertrag. Was jetzt hier wieder so ein bisschen die Frage aufwirft, ich komme wieder zurück auf dieses Thema, auf den Erbverzicht verzichte, warum hier kein Pflichtteilsverzichtsvertrag geschlossen wurde oder abgeschlossen werden soll. Aber das Problem ist ja eben, wenn die Ehefrau hier im Wachkoma liegt, dann kann sie ja nicht mehr abweichend testieren. Also sie könnte ja jetzt, wenn sie mit dem einseitigen Kind einen Pflichtteilsverzichtsvertrag abschließt, nicht anschließend ein Testament aufsetzen, indem sie dann ihren Mann und ihre Tochter oder das gemeinsame Kind zum Erben einsetzt. Das wird ja nicht mehr gehen. Deswegen ist hier der Erbverzichtsvertrag schon das, was, soweit wir das beurteilen können, am ehesten dem Willen auch der Beteiligten dann entspricht und zugleich ja auch, soweit wir den Sachverhalt kennen, das einseitige Kind ja auch absolut bereit ist, daran mitzuwirken. Ja.
Das mag dann hier an der Konstellation liegen, aber in der Praxis kommt sicher der Pflichtteilsverzicht öfter vor. Dementsprechend auch mehr Literatur dazu, dass der Pflichtteilsverzicht unter die Vermögensangelegenheiten fällt, einfach weil das wahrscheinlich öfter diskutiert wird.
Ja, gut, das heißt, auf Basis der herrschenden Ansicht in der Literatur würden wir sagen, dieser Betreuer, der Ehemann, kann diesen Erbverzichtsvertrag für die Betreute, seine Ehefrau, die im Wachkoma liegt, abschließen. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den wir uns anschauen. Ist er vielleicht von der Vertretung ausgeschlossen, wegen dieser hier doch irgendwie schwelenden Interessenkollision? Für ihn selber ist ja auch nicht so ganz schlecht, wenn dieser Erbverzichtsvertrag zustande kommt. Mhm. Anna, sei so nett, führ uns da mal durch.
Genau, also du hast ja die familiären Verhältnisse schon geschildert und das stößt uns dann auf den 1824 BGB, also den Ausschluss der Vertretungsmacht bei dem Betreuer. Und wenn ein solcher einschlägig wäre, dann würden wir über den 1817 Absatz 5 auf die Bestellung eines Ergänzungsbetreuers kommen. Aber dafür sollten wir jetzt erstmal prüfen, ob der 1824 einschlägig ist oder hier ein Tatbestand erfüllt ist.
Mein Stichwort, ich lese ihn einmal vor. Paragraph 1824 BGB, Ausschluss der Vertretungsmacht. In Absatz 1 heißt es, der Betreuer kann den Betreuten nicht vertreten, Nummer 1, bei einem Rechtsgeschäft zwischen seinem Ehegatten oder einem seiner Verwandten in gerader Linie einerseits und dem Betreuten andererseits. Es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. Eine Vorschrift, die früher mal woanders stand, im 1795 BGB und die, ich nehme an, 95% der Hörer mindestens im Examen oder im Vorbereitungskurs zum Examen einmal gründlich durchprüfen mussten. Wir haben dann noch den Absatz 2, da heißt es, Paragraph 181 BGB bleibt unberührt. Wir bewegen uns jetzt hier insbesondere eben im 1824 Absatz 1 Nummer 1, deswegen lese ich jetzt Nummern 2 und 3 gar nicht vor.
Also den 1824 Absatz 2 und den Verweis auf 181, das können wir relativ kurz machen. Ein In-sich-Geschäft liegt hier nicht vor. Der Betreuer, also der Herr B, steht ja nicht auf beiden Seiten des Rechtsgeschäfts, sondern er soll mit dem einseitigen Kind seiner Ehefrau kontrahieren.
Genau, er ist ja nicht der Verzichtende und gleichzeitig will er den Verzichtsempfänger, also den Erblasser vertreten, sondern er will ja sozusagen nur den Erblasser vertreten als Empfänger der Verzichtserklärung von deren einseitigem Kind.
Interessanter ist dann der Absatz 1 Nummer 1, der ja das Verbot des In-sich-Geschäfts etwas ausweitet, dann auf familiäre Konstellationen. Das heißt, es geht hier um ein Rechtsgeschäft, bei dem auf der einen Seite der Betreute steht, der durch den Betreuer vertreten wird, und auf der anderen Seite der Ehegatte oder ein Verwandter in gerader Linie des Betreuers. Mhm.
Also ganz klare Konstellation, in der 1824 Absatz 1 Nummer 1 einschlägig wäre, wenn das gemeinsame Kind gegenüber der im Wachkoma liegenden Ehefrau und Mutter verzichten würde, dann hätten wir diese Konstellation, weil das gemeinsame Kind wäre ja ein Verwandter in gerader Linie des Betreuers.
Genau.
Und auf der anderen Seite würde der Betreute vertreten durch den Betreuer. Da haben wir die Konstellation und jetzt zeigt sich eigentlich schon, wo der Unterschied zu unserem Fall liegt, weil hier haben wir ja nicht den Verzicht durch das gemeinsame Kind, sondern den Verzicht durch das einseitige Kind der im Wachkoma liegenden Ehefrau. Und ja, da haben wir halt natürlich kein Verwandtschaftsverhältnis in gerader Linie zum Betreuer. Das heißt, im unmittelbaren, so dem Wortlaut nachgegebenen Anwendungsbereich der Vorschrift sind wir raus. Da haben wir kein Problem.
Und dann, wenn man in die Kommentarliteratur schaut zu 1824, dann ist man vielleicht doch noch nicht ganz fertig, sondern im 18. Da heißt es dann zu 1824 Absatz 1 Nummer 1, dass es auch ausreicht für einen Vertretungsausschluss, wenn das Geschäft Rechtswirkungen zwischen dem Betreuten und dem Ehegatten oder Verwandten des Betreuers erzeugen soll.
Mhm. Ja, okay, das klingt jetzt relativ weit. Ich sag's nochmal, Rechtswirkungen zwischen dem Betreuten und dem Ehegatten oder Verwandten des Betreuers erzeugen soll. Und Verwandte des Betreuers, ja gut, das wäre ja schon wieder das einseitige Kind. Der Betreuer selber ist ja auch hier als Ehegatte irgendwie vielleicht einzuordnen. Und dann hätte man natürlich schon so, wenn wir einen Schritt zurücktreten, ja, dieses Störgefühl lebt wieder auf, das wir am Anfang schon mal formuliert hatten. Für den Ehemann als Betreuer und auch für das gemeinsame Kind ist ja dieser Erbverzicht, wenn der wirksam zustande kommt, schon ganz nett, weil sich dadurch dann eben die Erbquoten erhöhen. Ja, und zwar ja gar nicht mal so wenig. Deswegen könnte man sagen, wenn man es jetzt nur bis hierher sich anschaut, ja dann wohl doch, weil wir hier halt auch so eine Interessenkollision haben, Anwendung des 1824 Absatz 1 Nummer 1 BGB, wie es jetzt dogmatisch genau zu begründen ist, können wir mal offen lassen, wird jedenfalls in der Kommentarliteratur doch an vielen Stellen so vertreten, dass man es dann erweiternd, analog, wie auch immer, anwenden kann auf diese Konstellation.
Ja, also es hängt so ein bisschen an diesem Begriff der Rechtswirkungen, die da entfaltet sind. Und da kann man sich jetzt, wie du sagst, die Frage stellen, wann werden denn solche Rechtswirkungen entfaltet? Ein Beispiel, das man an diesen Kommentarfundstellen findet und das es meines Erachtens so ganz gut plastisch macht, ist der Vertrag zugunsten Dritter.
Okay, ja.
Das bedeutet, der Betreuer schließt im Namen des Betreuten einen Vertrag ab, beispielsweise mit einer Versicherungsgesellschaft. Aha. Und daraus wird ein Forderungsrecht zugunsten des Dritten begründet und dieser Dritte, der dann der Begünstigte ist, das wäre dann der Ehegatte oder der Verwandte in gerader Linie des Betreuers. Und da kann man sich dann überlegen, kommt man hier wieder in diesen Bereich der typischen Interessenkollision, der ja gerade von 1824 verhindert werden soll.
Ja, ich versuche es nochmal in eigene Worte zu fassen. Wenn wir uns sozusagen den Parallelsachverhalt jetzt hier vorstellen und den eben uns angucken und wir sagen, jetzt macht der Ehemann Folgendes, der schließt jetzt als Vertreter seiner im Wachkummer liegenden Ehefrau mit einer Versicherung einen Versicherungsvertrag und unmittelbar Begünstigter soll das gemeinsame Kind sein. Und mit Abschluss dieses Vertrags erwirbt das Kind ein eigenes Forderungsrecht. Dann würden wir die Voraussetzungen, die hier für die Anwendung des 1824 Absatz 1 Nummer 1 über den Wortlaut hinaus verlangt werden, als gegeben ansehen. Dann würden wir sagen, wir haben solche Rechtswirkungen, eine solche Rechtswirkung aus diesem Geschäft zugunsten einer Person, die hier eben im 1824 Absatz 1 Nummer 1 genannt wird. Also das wäre so ein Fall, da würden wir einen grünen Haken dahinter machen und würden sagen, Vertretungsausschluss ja. Also ja. Hier würden wir sagen, das geht dann nicht. Und jetzt ist so ein bisschen, also das ist ein Fall, wo sich auch die Kommentarliteratur relativ einig ist, das geht nicht. Und jetzt muss man sich sozusagen überlegen, ob der Fall, den wir hier haben, nämlich es erhöhen sich die Erbquoten, damit vergleichbar ist. Und es erhöhen sich auch die Pflichtteilsquoten.
Ja.
Beides, genau. Ja. Also die Erbteils- und die Pflichtteilsquoten erhöhen sich. Ja, ob das damit vergleichbar ist mit diesem Fall, unmittelbar durch dieses Geschäft wird eine eigene Forderung irgendwie erworben. Ja.
Ja, und wir haben jetzt dazu weder Literatur noch ausdrückliche Rechtsprechung gefunden. Okay. Also das heißt, wir können erstmal festhalten, so ganz rechtssicher ist es nicht. Mhm. Was man hier aber schon meines Erachtens argumentieren kann, ist, dass bei dem Vertrag zugunsten Dritter ja ein originäres Forderungsrecht für diesen begünstigten Dritten, also beispielsweise den Ehegatten oder den Verwandten des Betreuers, begründet wird.
Ja.
Das heißt, ich habe hier einen unmittelbaren Vorteil zugunsten dieser verwandten Person.
Ja.
Und bei dem Erbverzicht ist das möglicherweise nur ein mittelbarer Vorteil, weil ich ja vielleicht gar nicht genau weiß, wie sich denn die Erbfolge gestaltet. Also ich bin mir eben
es kann ja noch ein Kind vorversterben, es kann ja auch der Ehemann noch vorversterben, es kann auch noch ein Testament auftauchen, es kann noch relativ viel passieren.
Genau.
Ja.
Und darum bin ich mir eben nicht sicher, ob ich auch bei dem Erbverzicht von dieser typisierten Rechtswirkung ausgehen kann. Und der 1824, der spricht ja gerade immer von diesem abstrakten Interessenkonflikt, den es braucht. Und ich habe zwar jetzt hier in dem Fall diese Reflexwirkung dann zugunsten des Ehemannes und des gemeinsamen Kindes sehe. Aber vielleicht kann man hier trotzdem sagen, dass das so etwas abgeschwächt ist im Vergleich zu dem Vertrag zugunsten Dritter mit dem originären Forderungsrecht.
Ja, also wenn man sich versucht, das sozusagen in die Kategorien unmittelbarer Vorteil und mittelbarer Vorteil vorzustellen, dann würde ich auch sagen, so eine Erhöhung der Erbquote, das ist eher so ein mittelbarer Vorteil, so eine Reflexwirkung des Ganzen, aber ist jetzt nicht unmittelbar sozusagen Ergebnis dieses Rechtsgeschäfts, sondern das Ergebnis dieses Erbverzichtsvertrags ist, dass das einseitige Kind halt auf sein gesetzliches Erbrecht verzichtet hat und damit natürlich auch auf sein Pflichtteilsrecht. Also das ist das Ergebnis, das unmittelbare Ergebnis dieses Rechtsgeschäfts und der Rest sind nur sozusagen mittelbare oder reflexartige Folgen aus dem Ganzen. Das ist eine überzeugende Differenzierung. Wir haben auch noch eine Geschichte gefunden in der Literatur, die uns vermuten lässt, dass dieses Ergebnis richtig ist. Und das ist die Konstellation der Ausschlagung. Vielleicht kannst du dazu noch einen kleinen Moment was sagen.
Ja, also in der Konstellation, dass ein Kind zum Erben eingesetzt ist und dann dessen Eltern als gesetzliche Vertreter im Namen des Kindes ausschlagen. Und durch diese Ausschlagung dann die Eltern, also ersatzweise anstelle des Kindes treten und dann die Eltern erben. Selbst in diesem Fall geht man nur davon aus, dass eben eine mittelbare Reflexwirkung gegeben ist, aber nicht die Eltern an der Vertretung des Kindes bei der Ausschlagung gehindert
sind. Und da wäre es ja so, dass die Eltern als Ausschlagende unmittelbar selber davon profitieren, weil dann kommen sie selber zum Zuge bei dieser Erbschaft, um die es geht. Während wir hier, wenn wir das wieder vergleichen mit unserem Fall, Erbverzicht, die Erbquoten erhöhen sich ja nur diese Aussicht haben, dass man dann später mal entsprechend mehr erbt. Also das ist ja nochmal weniger als diese Konstellation der Ausschlagung, bei der sich viele einig sind, dass das eben dann geht, weil wir eben nicht der 1824 Absatz 1 Nummer 1, der ja auch gilt für die Vertretung von Minderjährigen durch ihre Eltern, dann eben gegeben ist. Okay, also das spricht ja jetzt dafür, dass wir sagen, wir haben keinen Ausschluss der Vertretungsmacht des Ehemanns hinsichtlich dieses Erbverzichtsvertrags, den er als Betreuer für seine im Wachkummer liegende Ehefrau abschließen würde. Gut, zumindest nach unserer, wenn das das Ergebnis unserer Recherche, Rechtsprechung, die es genau bestätigt, gibt es nicht. Aber ja, ich denke schon, dass wir da einige Argumente erarbeiten konnten, die das stützen würden, wenn es mal da zum Streit käme. Was man sich nochmal in Erinnerung rufen kann an der Stelle ist, wir haben ja auf jeden Fall das Erfordernis der gerichtlichen Genehmigung. Also wenn wir jetzt sagen, das ist ja schon ein gewisser Missbrauchsgefahr, dass dann da so Erbverzichtsverträge abgeschlossen werden und so, ob das wirklich so in dem Interesse auch des Betreuten besteht und ob das wirklich sein kann, dass das hier der Betreuer macht, da folgt ja schon nochmal eine Kontrolle durch das Betreuungsgericht im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens. Das geht schon. Was wir uns im Gutachten noch gefragt haben, ein kleiner Schlenker ganz zum Schluss, ist, könnte das Betreuungsgericht jetzt hier dem Ehemann für diesen Erbverzichtsvertrag die Vertretungsmacht entziehen? Also gibt es so eine punktuelle Entziehungsmöglichkeit des Betreuungsgerichts, wenn die oft im Vorfeld schon da irgendwie damit betraut, dass man sagt, okay, wir haben das und das vor, haltet ihr das für genehmigungsfähig, brauchen wir das überhaupt, sollen wir das überhaupt beurkunden oder genehmigt ihr es sowieso nicht? Also das ist ja was in der Praxis dankenswerterweise auch von den Amtsgerichten zum Teil eben angeboten wird, dass man sich da im Vorfeld so ein bisschen abstimmt. Und wenn die dann davon Wind kriegen und sagen, okay, das ist geplant, dann könnte ja das Betreuungsgericht auf die Idee kommen, wir entziehen dem Ehemann jetzt hier die Vertretungsmacht und sagen, das geht auf keinen Fall, das muss jemand anders machen. Ja.
Also worüber man da nachdenken könnte, ist die Rechtslage vor der Betreuungsrechtsreform. Mhm. Und das heißt die alte Fassung von 1796.
Ja.
Da heißt es in dem Absatz 1,
dass Familien... Den musst du jetzt vorlesen.
Genau, den würde ich ausgedruckt vorlesen. Das Familiengericht kann dem Vormund die Vertretung für einzelne Angelegenheiten oder für einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten entziehen. Mhm. Dieses 1796 bezieht sich auf den Vormund, aber es gab den 1908i und der hat für das Betreuungsrecht auf diesen 1796
verwiesen. Ja, dieser alte Globalverweis auf das Vormundschaftsrecht, das ja früher prägend war für diese Fälle. Ja.
Und okay. Mhm. Das heißt, man könnte sich eben zur alten Rechtslage dann überlegen, ob hier aufgrund dieser wirtschaftlichen Interessenkonflikte eben die für diese Angelegenheit des Erbverzichts die Betreuung, also die Vertretungsmacht des Betreuers entzogen wird.
Also kurz gesagt, früher ging's.
Mhm. Okay. Und dieser 1796, der ist in den 1789 umgezogen, also den gibt es noch. Aber die Verweisung also ins Betreuungsrecht, die fehlt, die wurde nicht mit übernommen. Das heißt, diese Entziehungsmöglichkeit, die besteht im Vormundschaftsrecht, aber eben nicht mehr im Betreuungsrecht.
Mhm. Okay, gut.
Und hierzu hat auch jetzt quasi der BGH vor kurzem festgestellt, dass diese Verweisung fehlt und dass man dann auch die Vorschrift von dem 1789, Entschuldigung, also die aktuelle Fassung 1789, nicht anwenden kann, um jetzt dem Betreuer die Vertretungsmacht zu entziehen.
Okay, also BGH NJW 2025 ist tatsächlich eine Entscheidung aus diesem Jahr, in der BGH dann das auch nochmal bestätigt hat, dass diese alte Rechtslage nach der Reform jetzt eben nicht mehr anzuwenden ist, dass es diesen Mechanismus nicht mehr gibt. Das heißt, die Möglichkeit hätten wir jetzt nicht, aber das sozusagen nur am Rande noch.
Genau.
Als Ergänzung. Das heißt, im Grunde, wir haben so ein bisschen diese Unsicherheit, ob der Aufgabenbereich Vermögensangelegenheiten da jetzt wirklich auch den Abschluss eines Erbverzichtsvertrags beinhaltet. Da könnte man nochmal mit dem Betreuungsgericht Rücksprache halten, aber ansonsten geht's.
Ja, so okay. Unser Ergebnis.
So unser Ergebnis, ja, sehr schön. Ich meine, im Zweifel hört man das ja ganz gerne. Liebe Anna, ganz herzlichen Dank für die Vorbereitung der Folge, auch für die sehr schönen und erhellenden Ausführungen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es hoffentlich auch gefallen. Wir freuen uns auf weitere Folgen und ich freue mich auch sehr auf weitere Folgen mit dir.
Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.